Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Es war der 22. Januar 2008. Die Finanzkrise begann, die ganze Welt zu erfassen. Da senkte die US-Notenbank Fed in einer spektakulären Entscheidung die Leitzinsen außerplanmäßig um 75 Basispunkte. Sehr weitsichtig und sehr effektiv, was man von der Europäischen Zentralbank nicht sagen kann, die noch im Juli 2008 die Zinsen erhöht. Gestern Abend nun hat die Fed nach mehreren Zinserhöhungen zuvor wieder die Zinsen gesenkt. Wir fragen, wie gerechtfertigt ist das Eingreifen der Fed diesmal und wie wird sich die EZB verhalten? Außerdem, Siemens präsentiert neue Zahlen und verabschiedet sich von Personalchefin Janina Kugel. Und heute vor 30 Jahren haben wir begonnen, Microsoft Office zu lieben oder zu hassen. Zunächst aber zur Zinswende in den USA. Unser Korrespondent in Washington, Thilo Kössler, hat US-Notenbankchef Jerome Powell zugehört, als dieser die Senkung des Leitzinses auf die Spanne von 2 bis 2,25 Prozent bekannt gab.
We decided today to lower the target for the federal funds rate by a quarter of a percentage point to a range of 2% to 2.25%.
Die Entscheidung der Fed, den Leitzins um einen Viertelpunkt zu senken, ist eine geldpolitische Zäsur. Sie markiert die erste Zinssenkung seit 2008, als die amerikanische Notenbank mitten in den dunklen Monaten der Finanzkrise eine drastische Zinssenkung vornahm, um der US-Wirtschaft im Sturzflug wieder Auftrieb zu geben. Unumstritten war diese jüngste Entscheidung im Board der Federal Reserve jedoch nicht. Die Notenbankchefin von Kansas, Esther George, und der Kollege aus dem Bezirk Boston, Eric Rosengren, stimmten gegen eine Zinssenkung, denn die Eckdaten der US-Wirtschaft und die Aussichten für die nähere Zukunft sprechen keinesfalls dafür, hieß es. Tatsächlich entwickle sich die US-Wirtschaft nach wie vor günstig, betonte auch Fed-Chef Jerome Powell. Aber die Zinssenkung diene gewissermaßen präventiv der Absicherung dieser Entwicklung.
The outlook for the US economy remains favorable, and this action is designed to support that outlook.
Indes gebe es Risikofaktoren, die die US-Notenbank habe berücksichtigen müssen, so Paul. Das Wachstum der Weltwirtschaft habe sich verlangsamt. Die Handelskonflikte zeigten Folgen und es gelte der Inflation, die jetzt im Jahresdurchschnitt bei 1,6% liegt, schnelleren Auftrieb in Richtung der Zielmarke von 2% zu geben.
It is intended to insure against downside risks from weak global growth and trade policy uncertainty. To help offset the effects these factors are currently having on the economy and to promote a faster return of inflation to our symmetric 2% objective.
Dabei sehen sich die Währungshüter bei der Beurteilung der Risiken und Nebenwirkungen der Handelskriege von US-Präsident Trump auf unsicherem Terrain. Anders als bei der Einschätzung des globalen Wachstums gäbe es bei der Risikoabschätzung und für das Risikomanagement bei Handelskonflikten kaum hinreichende Erfahrungen.
There isn't a lot of experience in responding to global trade tensions.
Der Beschluss der Zinssenkung warf umgehend die Frage nach der weiteren Zinsentwicklung auf. Jerome Powell antwortete darauf ausweichend, es handle sich bei diesem Schritt nicht um den Beginn einer neuen, ausgeprägten Zinssenkungsphase. Damit ließ er offen, ob für dieses Jahr nicht doch noch ein, zwei weitere moderate Zinsschritte denkbar sind.
It's not the beginning of a long series of rate cuts. I didn't say it's just one or anything like that. What I said is, when you think about rate cutting cycles, they go on for a long time and the committee's not seeing that.
Die jüngste Zinssenkung ist zwar ein Signal an die Wirtschaft und die Märkte, sie geht US-Präsident Trump allerdings keinesfalls weit genug. Noch am Vorabend der Fed-Sitzung hatte Trump seine Kritik an der US-Notenbank und ihrem Chef erneuert. So hatte er die Fed als völlig ahnungslos bezeichnet und als hartnäckigstes Problem für die US-Wirtschaft überhaupt. Damit hatte er erneut die Unabhängigkeit der amerikanischen Notenbank in Frage gestellt. Jerome Powell betonte jedoch, dass die Fed ihre Entscheidungen niemals aufgrund politischer Überlegungen treffe, was auch bedeute, dass diese Entscheidungen niemals zum Ziel hätten, ihre politische Unabhängigkeit unter Beweis zu stellen.
We never take into account political considerations. There's no place in our discussions for that. We also don't conduct monetary policy in order to prove our independence.
Und wir nehmen Jerome Powell im Bericht von Thilo Kössler über die Zinsentscheidung in den USA mit in den Handelssaal der Frankfurter Börse. Dort begrüße ich meine Kollegin Claudia Wehrle. Frau Wehrle, welche Reaktionen gibt es bei Ihnen auf die Zinssenkung?
Naja, der DAX im Minus hat ja den Tag begonnen, ist zwischenzeitlich aber im Plus angelangt, steht bei 12.229 Punkten, ein Plus von 0,3% ist das. Man kann es auch als eine Gegenbewegung zu dem deutlichen Minus von gestern sehen. Gut, dass nach den neuesten Konjunkturdaten die Industrie hier im Euroraum immer mehr schwächelt, das kommt nicht so ganz unerwartet. Mit den Umwälzungen in der Automobilindustrie hängt das zusammen mit der weltweit rückläufigen Nachfrage nach Ausrüstungsinvestitionen. Aber das ist jetzt kein rein deutsches Problem, sondern die Produktion ist auch in Italien, Frankreich, Spanien, Irland und Österreich rückläufig.
US-Präsident Trump wollte ja mehr von der Notenbank, eine Serie von Zinssenkungen. Einige Ökonomen dagegen bezweifeln, dass die gestrige Zinssenkung überhaupt angebracht war. Wie wird das denn bei Ihnen auf dem Parkett gesehen, Frau Werle?
Ja, ist eine Zinssenkung in den USA überhaupt angebracht? Diese Frage gebe ich weiter an Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors.
Und ich bin der Meinung, sie war nicht angebracht, um das gleich vorweg zu sagen. Wir müssen uns klar machen, dass die Federal Reserve, die US-Zentralbank, schon jetzt seit geraumer Zeit unter dem Zins gelegen hat, den man als neutralen Zins betrachten kann. Das heißt, sie lag 75 Basispunkte drunter, also ein Drittel, dreiviertel Prozentpunkt niedriger, als sie hätte liegen sollen. Insofern war vieles von dem Zinsschritt, den wir gestern gesehen haben, schon längst vorweggenommen. Ich finde, es war nicht notwendig, aber Paul sagt, er braucht ihn als Vorsichtsmaßnahme.
Ist das jetzt ein Tribut an den amerikanischen Präsidenten, der ja ganz massiv Druck gemacht hat, der ganz deutlich sagt, ich möchte eine umfangreiche Zinssenkung sehen?
Das sehe ich ganz bestimmt nicht so. Für mich sind zwei ganz wichtige Botschaften gestern rübergekommen. Die eine Botschaft ist, die Fed ist unabhängig. Sie lässt sich von Trump nicht reinreden. Donald Trump hat ja deutlich stärkere Zinsschritte gleich gefordert. Und zum Zweiten, Paul hat auch klar gemacht, er macht jetzt einen Schritt, ja, aber er läutet keine allgemeine Zinssenkung ein, was die Märkte darauf eingestimmt hätte, dass eine ganze Serie noch in der Pipeline ist für die nächsten Quartale. Auch hier hat er einen Riegel vorgeschoben. Das Gute für mich als Investor ist, er hat auf die immer noch robuste Konjunktur in den USA verwiesen. Da hat er einfach recht.
Es ist ja eigentlich eine ganz verrückte Situation. Durch Trumps Verhalten, durch seine Handelspolitik bekommt die US-Wirtschaft einen Dämpfer. Gleichzeitig verlangt Trump von der Fed, die Folgen seines Handelns auszubügeln. Ist es nicht der Präsident selbst, der eigentlich viel mehr Macht in den Händen hätte, die Situation zu verändern, zu verbessern?
Ganz klar, ja. Die Handelspolitik ist Sand im Getriebe der Weltwirtschaft. Wir sehen das global überall. Wir sehen es hier in Deutschland, wenn wir an die Auftragseingänge denken. Wir können alles andere als einen Handelskonflikt brauchen. Und insofern wäre die beste Wirtschaftsförderungsmaßnahme im Prinzip, diesen Handelskonflikt so schnell wie möglich beizulegen, zu einer Einigung zu kommen mit China und auch den Partnern in Europa zu signalisieren, Freunde, wir arbeiten, leben hier in einer globalen Welt und das soll bitte auch so bleiben.
Es ist immer wieder von Vorsorge, von Prävention die Rede. Kann Geldpolitik wirtschaftliche Risiken abfedern?
Sie kann es zum Teil. Man kann annehmen, dass sie die Investition etwas fördert. Vielleicht hofft man auch, dass der Konsum noch mal angefeuert wird. Der ist allerdings sehr stark in den USA. Und ich komme zu dem Schluss, Wirtschaft ist zu 50% mindestens Psychologie. Das heißt, für mich war der gestrige Zinsschritt eher im Rahmen der Psychologie, im Sinne von, die Fed hat gezeigt, wir können noch was tun, wir müssen nicht, wir sind ganz entspannt, aber wir sind da. Psychologie, und ich denke, das wird wirken.
Sagt Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors. Und die Geräusche im Hintergrund, die bitte ich zu entschuldigen, hier im Frankfurter Börsensaal, im Handelssaal, da sind große Bauarbeiten im Gange.
Frau Werle, wir haben alles verstanden und vielen Dank an Herrn Naumer. Wir haben noch Zeit für ein paar Einzelwerte. Zu Siemens kommen wir gleich noch. Die Aufsichtsratssitzung gestern, neue Zahlen heute. Wie reagiert die Aktie?
Ja, Siemens macht sich wirklich auf eine längere konjunkturelle Durststrecke gefasst. Einige Bereiche sind in besonderer Weise davon betroffen. Das wäre der herausfordernde, die Jahresziele zu erreichen. Die Aktien von Siemens sind große Verlierer im DAX. Sie geben 4,7% nach.
Auch BMW heute mit Zahlen, die letzten unter dem amtierenden Vorstandschef.
Ja, dass BMW, wie übrigens auch die Konkurrenz, unter der schwachen Autokonjunktur zu leiden hat, das ist jetzt kommt nicht unerwartet. Die Gewinne bei BMW sind im zweiten Quartal deutlich eingebrochen, weil es hohe Vorleistungen für neue Technik, aber auch für neue Modelle gegeben hat. BMW baut sein Werk für die Fertigung von Verbrennungsmotoren und Elektromotoren um. Dann dürfen wir nicht vergessen, in Großbritannien wird der Mini gebaut, also auch wie es in Sachen Brexit weitergeht, spielt für BMW eine große Rolle. Immerhin, die Jahresziele sind bestätigt worden. Aktien von BMW 1% im Plus.
Und die Jahresziele bestätigt hat auch Infineon. Wie kam das an?
Die Branche hat zu kämpfen. Infineon bekommt auch die Flaute in der Autobranche und das schwächere Wachstum in China zu spüren. Der Gewinn ist auch bei Infineon zurückgegangen im abgelaufenen Quartal. Aber Sie haben es gesagt, die Jahresziele sind bestätigt worden und Aktien von Infineon heute 2% im Plus.
Dann lugen wir noch in den MDAX auf die Aktie von Zalando.
Ja, sagen wir es mal so, bei Zalando laufen die Geschäfte besser als erwartet. Auch hier die Jahresprognose angehoben worden. Die Kunden bestellen häufiger, aber die Warenkörbe, die werden einfach kleiner. Das bedeutet also für Zalando, da werden die Kosten für die Abwicklung einfach größer. Zalando will gegensteuern, verlangt in einigen Ländern Mindestbestellmengen. Die Aktien satte 14,5% im Plus.
Und dann sagen Sie uns bitte noch Euro-Anleihen und den Goldpreis.
Der Euro gibt deutlich nach, kostet 1,1033 $. Die Umlaufrendite unverändert bei dem Rekordtief von -0,44%. Und die Feinunze Gold kostet 1.405,30 $.
Vielen Dank nach Frankfurt, Claudia Wehrle. Und wie eben angekündigt, gehen wir zu Siemens. Der früher als schlagkräftig gerühmte Konkurrent General Electric ist in der Krise. Doch Siemens ging es trotz schlapper Konjunktur bisher noch ganz gut. Die Börse wartete heute umso mehr auf die neuen Geschäftszahlen des Elektrokonzerns, zumal sich dieser seiner vielleicht prominentesten Führungskraft verlustig sieht. Die in der Öffentlichkeit sehr präsente Personalchefin Janina Kugel, eine der wenigen Spitzenmanagerinnen in den DAX-Konzernen, wird den Konzern verlassen. Aus München berichtet Tobias Krone.
Eine kleine Überraschung zuerst. Er ist nicht da auf der Pressekonferenz zu den Quartalszahlen. Kurzfristig habe Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser abreisen müssen in Richtung Asien, so Technologievorstand Roland Busch, der ihn vertritt.
Also ich bin froh, dass unser CEO die Chance hat, den Kunden, sag mal, zu helfen, finale Entscheidungen zu treffen, die dann auch lesbar sind und in Papier gerinnen. Deshalb ist es meines Erachtens eine ausgezeichnete Investition fürs Unternehmen.
Joe Kaeser also in Asien bei Vertragsverhandlungen. Genaueres ist nicht bekannt. Gerne hätte man vom leutseligen Vorstandschef erfahren, wie er den moralischen Spagat meistert zwischen seiner öffentlichen Kritik an US-Präsident Donald Trump und dem jüngsten Siemens-Deal mit der amerikanischen Militärbasis Guantanamo Bay, die für ihr umstrittenes Gefangenenlager bekannt ist. Hier soll der deutsche Konzern für gut 800 Millionen US-Dollar für eine effizientere Energienutzung sorgen. Doch statt politischer Fragen handelte Roland Busch heute nüchtern die Geschäftszahlen des dritten Siemens-Quartals ab.
Nach einem ersten überzeugenden Halbjahr konnte Siemens sein Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz fortsetzen, trotz eines zunehmend von Unsicherheiten geprägten geopolitischen Umfelds.
In anderen Worten, Siemens bleibt stabil. Und das sei das Beste, was man bei den gegenwärtigen Märkten erwarten könne. Der Umsatz steigt um 2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Ebenso wie beispielsweise bei der Konkurrenz von ABB aus der Schweiz. Der Gewinn nach Steuern geht leicht zurück. Besonders wichtig aber bei Siemens das operative Ergebnis im Industriegeschäft. Den starken Rückgang von 12 Prozentpunkten hatten nur wenige Analysten erwartet. Finanzvorstand Ralf Thomas.
Insbesondere im Maschinenbau und in der Automobilindustrie halten sich Kunden bei größeren Investitionen aktuell zunehmend zurück. Sichtbar wurde dies in einem deutlich gesunkenen Auftragseingang und rückläufigen Umsatz in der Industrieautomatisierung.
Diese Schwäche in der bisher hochprofitablen Digitalsparte werde anhalten. Man wolle sparen, etwa bei den Reisekosten, so Thomas. Sorgen bereitet Siemens weiterhin die Kraftwerksparte. Hier sank der Gewinn erneut, ebenso wie auf dem hochumkämpften Markt für Windkraftanlagen. Immerhin, Großaufträge aus Taiwan sorgen für volle Auftragsbücher bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa. Ein Punkt, über den in den vergangenen Tagen viel geredet wurde, Personalchefin Janina Kugel verlässt Siemens nach 4 Jahren. Die 49-Jährige leitete das Personalressort und trat auch öffentlich auf Konferenzen für mehr Diversität ein. Den Stellenabbau in der Kraftwerkssparte managte sie so geräuschlos wie möglich. Kugels Vertrag sei nun in beiderseitigem Einvernehmen nicht verlängert worden, heißt es bei Siemens. Beobachter sehen darin ein Zeichen dafür, wie schwer es gerade jüngere, selbstbewusste Vorstände im Schatten des Alpha-Tiers Joe Kaeser haben. Kaesers Vertrag läuft in 2 Jahren aus. Wer dann den Konzern leitet, steht noch nicht fest.
Die neuen Zahlen des Siemens-Konzerns aus München, berichtete Tobias Krone. Und Themenwechsel. Das waren noch Zeiten, als man sich über Karl Klammer, die sprechende Büroklammer, und seine guten Ratschläge gefreut oder geärgert hat. Heute ist es genau 30 Jahre her, seit Microsoft das Programmpaket Office auf den Markt gebracht hat. Es gibt kaum einen Bürorechner in Deutschland oder auf der Welt, auf dem nicht dieses Programm installiert ist. Katharina Wilhelm berichtet für uns aus Los Angeles.
Word, Excel und PowerPoint. Das beinhaltete das erste Microsoft Office-Paket. Also Schreiben, Tabellenkalkulation und Präsentieren wurde so in einem kleinen handlichen Softwarepaket per 3,5 Zoll Diskette und CD-ROM angeboten. Zunächst allerdings nur für die Konkurrenz, nämlich Apple. Erst ein Jahr später war Office auch für alle Windows-Nutzer verfügbar und veränderte die Arbeitswelt.
We predicted this a long time ago. And now it's the future.
Wir haben das lange vorausgesagt, jetzt ist das die Zukunft, erklärte Microsoft-Gründer Bill Gates selbstbewusst in einem Werbevideo für Office in den 90er Jahren. Tatsächlich nutzen laut Microsoft nun mehr als 1 Milliarde Menschen das Office-Paket. Das brachte auch immer wieder die Wettbewerbshüter auf den Plan. Microsoft musste sich immer wieder dem Vorwurf stellen, die Firma missbrauche ihre Vormachtstellung. Kritik gab es aber auch immer wieder an den kleinen digitalen Helferlein, die mit dem Office-Paket mitgeliefert wurden. Clippy, im Deutschen Karl Klammer, die sprechende Büroklammer beispielsweise, ging einigen Office-Nutzern mächtig auf den Zeiger.
Hey, it looks like you're writing a letter.
Fuck off.
Hey,
I'm not writing a fucking letter, alright, you little fucking paperclip!
Obwohl Microsoft die Klammer optisch im Laufe der Jahre aufpolierte und noch andere Charaktere hinzufügte, wie beispielsweise einen Hund oder einen Zauberer, wurden die Helfer 2008 endgültig eingestellt. 2008 verlässt Bill Gates dann sein Unternehmen, Steve Ballmer rückt nach, mittlerweile führt Satya Nadella Microsoft. Eine seiner ersten Amtshandlungen, das Tafelsilber Microsofts, also das Office-Paket, auch für das iPad einzuführen. Man denke an Einzelpersonen und Unternehmen, die alle möglichen Endgeräte nutzten, so Nadella bei der Vorführung. Mittlerweile bewegt sich Microsoft eher weg von der Softwarebox hin zu einem Abo-Modell. Office 365 wird als Dienst angeboten, der abonniert wird und der dann auf allen Plattformen, vom Tablet bis zum PC, funktionieren soll. Zuletzt gab es allerdings Kritik an diesem Abo-Modell. Microsoft soll in der Cloud-basierten Version zu viele Daten gesammelt und damit gegen Datenschutzrecht verstoßen haben. Microsoft muss nun nachbessern. 30 Jahre nach der Einführung von Microsoft Office versucht die Firma also immer wieder neue Wege zu gehen. Die geht aber auch Firmengründer Bill Gates eine ganze Weile schon. Mit seinem Geld hat er unter anderem eine eigene Stiftung gegründet und widmet sich dem Kampf gegen Krankheiten wie beispielsweise Ebola.
Microsoft Office wird 30 aus Los Angeles, berichtete Katharina Wilhelm. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will mit einer Reform des Postgesetzes die Rechte von Verbrauchern stärken. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Günter Hetzke.
Geplant sind beispielsweise effektivere Beschwerdeverfahren als bisher, etwa wenn Briefe oder Pakete nicht zugestellt werden. Außerdem soll die Bundesnetzagentur mehr Befugnisse als derzeit erhalten und die Teilnahme an Schlichtungsverfahren, also an außergerichtlichen Einigungsversuchen, soll verbindlich werden. Dieser Punkt zielt vor allem auf die Deutsche Post. Das sind einige der Eckpunkte, die bei der Überarbeitung des Postgesetzes anstehen. Der Paritätische Gesamtverband hat heute eine Studie vorgelegt zur Frage, wie es um die Konsummöglichkeiten von Familien steht und ob sie ausreichend Geld vor allem für die Kinder zur Verfügung haben. Das Ergebnis?
Wir haben es mit einer echten Schere zu tun, die sich da auftut zwischen Arm und Reich oder anders ausgedrückt. Während die Wohlhabenden immer wohlhabender wurden an Kaufkraft, wurden die Armen immer ärmer.
So Ulrich Schneider vom Gesamtverband, der zudem beklagte, dass die staatliche Hilfe völlig unzureichend sei.
Das Bildungs- und Teilhabepaket ist völlig gefloppt und ist aus unserer Sicht auch nicht mehr zu retten. Und daran ändern auch die leichten Verbesserungen, die jetzt vorgenommen wurden, in dem sogenannten starke Familiengesetz überhaupt nichts.
So der Hauptgeschäftsführer Schneider. Der nahende Brexit und die schwächere Weltkonjunktur setzen der britischen Industrie zu. Die Produktion der Betriebe schrumpfte im Juli so stark wie seit 7 Jahren nicht mehr. Das geht aus einer Umfrage eines Wirtschaftsforschungsinstituts hervor. Und noch einmal Großbritannien, eine Nachricht bereits von gestern Abend. Die britische Regierung stellt weitere 2,1 Milliarden Pfund für die Vorbereitung auf den Brexit bereit, so das Finanzministerium. 1,1 Milliarden Pfund würden sofort freigegeben, um wichtige Sektoren auf einen EU-Austritt am 31. Oktober vorzubereiten. Eine weitere Milliarde stünde für den Fall bereit, dass weitere Finanzmittel benötigt würden. Damit verdoppelt die Regierung das für dieses Jahr für die Brexit-Vorbereitungen vorgesehene Budget. Mit den zusätzlichen Mitteln sollen laut dem Finanzministerium Vorbereitungen an der Grenze, die Unterstützung von Unternehmen und die Versorgung mit Medikamenten beschleunigt werden. Die deutschen Brauereien haben in den ersten 6 Monaten dieses Jahres so wenig Bier verkauft wie noch nie zuvor in einem ersten Halbjahr. Der Absatz sank im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 2,7% auf rund 4,6 Milliarden Liter, das teilte das Statistische Bundesamt mit. Als Grund nannte der Deutsche Brauerbund den kühlen Mai und den vergleichsweise hohen Bierverkauf im Juni vergangenen Jahres zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft. Biermixgetränke machten den Statistikern zufolge in den ersten 6 Monaten des Jahres knapp 5% des gesamten Bierabsatzes aus. Das ist ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Und der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft hat den Schwund von Sozialwohnungen in Deutschland kritisiert. 2018 gab es nur noch knapp 1,2 Millionen Wohnungen mit Preisbindung. Und was derzeit neu hinzukommt, das sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein, zu sehen, so der Verband.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Günter Hetzke. Vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Ausführlich kommentiert wird die Anklage gegen Ex-Audi-Chef Stadler in Zusammenhang mit dem Dieselskandal.
Stadler und der in Braunschweig angeklagte ehemalige VW-Konzernchef Winterkorn stünden für die alte Zeit für das erfolgsverwöhnte und arrogante Unternehmen Volkswagen, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie wären das ideale symbolische Opfer für eine empörte Öffentlichkeit, die endlich Köpfe rollen sehen will. Weil das so ist und weil auch für Winterkorn und Stadler die Unschuldsvermutung gilt, ist es wichtig, dass die Justiz den Fall jetzt so gründlich wie möglich aufklärt. Die Staatsanwaltschaft wird ihre Vorwürfe vor Gericht hieb- und stichfest beweisen müssen. Aussagen einiger Kronzeugen, die selbst belastet sind, werden kaum ausreichen. Die Südwestpresse aus Ulm betont, bei Stadler geht es darum, dass er spätestens Ende September 2015 von den Abgasmanipulationen wissen musste. Dazu musste er nur Zeitung lesen. Trotzdem hat er bei der VW-Tochter den Verkauf von Dieselautos nicht sofort gestoppt. Das ist der Anklagepunkt und nicht, ob er viel früher Bescheid wusste. Wenn Stadler damals wirklich ein sofortiges Verkaufsverbot verhängt hätte, gibt der Münchner Merkur zu bedenken, hätte das einen Stopp der Bänder nach sich gezogen, der wahrscheinlich länger als ein Jahr gedauert hätte. Kurzarbeit und zigtausende Entlassungen wären die Folgen gewesen. Audi hätte das wohl nicht überstanden. Stadler hätte also den Ruin des Unternehmens in Kauf nehmen sollen, dessen Chef er war. Das ist viel verlangt. Die Badische Zeitung aus Freiburg wünscht sich dennoch, dass die Anklage vor Gericht zugelassen wird. In der Sprache der Wirtschaft, Integrität ist ein Erfolgsfaktor. Kollektive Ehrlichkeit kommt aber, wie vieles Gute, nicht von allein. Die Bosse müssen wissen, dass sie unter Beobachtung stehen. Auf wenig Begeisterung stoßen die Pläne der Bundesregierung, die E-Mobilität durch Steuererleichterungen zu fördern. Nicht nur der Reutlinger Generalanzeiger findet, da müsse man sich mehr einfallen lassen. Wir brauchen eine technologieoffene Förderung und einen Plan, wie in den überlasteten Ballungszentren der automobile Individualverkehr sinnvoll eingeschränkt werden kann. Gleichzeitig müssen Bund, Länder und Kommunen Lösungen für den ländlichen Raum anbieten. Von einem schlüssigen Gesamtkonzept sind wir jedenfalls noch weit entfernt.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr und dann auch wieder mit Günter Hetzke am Mikrofon. Die Sendung Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten Deutschland heute mit meinem Kollegen Stefan Römermann. Ein Thema: Panda, Eisbär und Co. Der Berliner Zoo wird 175 Jahre alt.